Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Die 76. Folge, die Zeit rast, das ist Wahnsinn. Und es geht natürlich auf Weihnachten zu. Noch haben wir nicht Weihnachten, aber wir haben einige Überraschungen auch in dieser Sendung. Ganz interessante Themen sind dabei. Ein Thema, was uns beide hier im Studio betrifft, Wolfgang Back, das ist eine Sache mit Senioren.
Ja, du bist doch noch ein Junior. Du bist ja noch.
Ich bin der Junior hier in dieser Runde, ja, natürlich, ja.
Und ich bin der Senior in der Runde. Und dann haben wir einen Gesprächspartner, der ist noch senioriger, ein Jahr älter. Als ich.
Der kommt gleich. Vorher wollen wir aber noch einen Tipp geben, wie man sich ganz schnell reich spammen kann. Und nicht so ein bisschen Augenzwinker, denn es ist schon kriminell, was da geschieht. Aber ganz interessant mal zu hören, wie man denn vorgeht in dieser Schattenwirtschaft, wie man viel, viel, viel Geld verdienen kann auf Kosten anderer.
Ich lese da gerade hier bei 20 Stunden Einsatz 7.000 Euro im Monat.
Ist doch nett,
ja. Das hört sich doch ganz gut an,
ja. Ja, allerdings kannst du die dann hinterher nicht ausgeben, weil du irgendwo gesiebte Luft atmest. Ein Thema, das nächste, Radios, die quasi unsichtbar sind. Radios aus Nanoröhren, Kohlenstoff-Nanoröhren. Wir wollen mal einen Blick darauf werfen, das ist eine Entwicklung, die ich seit Anfang des Jahres beobachte. Mittlerweile sind vernünftige Ergebnisse dabei rausgekommen und es ist nicht nur das Radio selbst, was man damit realisieren kann, auch Sender kann man realisieren. Und es ist durchaus denkbar, dass wir bald in unseren Blutgefäßen oder im Körper Sender haben und Empfänger haben, die so klein sind, ein Zehntausendstel eines menschlichen Haares. Aber da kommen wir später dazu. Wir fangen erstmal mit was anderem an. Wolfgang Back.
Könnte aber auch in das nächste Thema hineinpassen, sowas. Überwachen des Blutkreislaufs. Wir gehen nach Schloss Dagstuhl. Da wird am Mittwoch, also übermorgen, ein Seminar stattfinden, wie Senioren und kranke Menschen dank digitaler Technologien zu Hause leben können. Auf der CeBIT hatten wir schon mal dieses Thema besprochen gehabt. Da waren die Leute von Fraunhofer, ich glaube auch aus Kaiserslautern da. Und jetzt ist Professor Jürgen Nehmer, Informatikprofessor in der Technischen Uni Kaiserslautern, im Telefonnetz. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
So, was passiert da? Über was reden Sie da?
Ja, wir reden über elektronische Systeme, die dem älteren Menschen helfen, länger ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu führen. Also so könnte man das verkürzt ausdrücken.
Und da sind 35 Teilnehmer, glaube ich, international besetzt.
Wir haben 35 Teilnehmer in diesem Tagstuhlseminar. Das sind zum Teil Ärzte, also Geriatriker. Wir haben Softwaretechnologen dabei. Wir haben Leute aus der Sensortechnologie. Also ein sehr breit gefächertes Team von Experten, die auch dort zusammenkommen müssen, um solche Systeme zu bauen.
Bei der CeBIT-Sendung haben wir was gehört von einem Stock. Wenn der umfiel und länger als 20 Sekunden liegen blieb, da ging gleich ein Notruf los, weil man davon ausgehen konnte, da ist einer umgefallen.
Ja, also das war ein Demonstrationsbeispiel. Man kann ja nun schlecht Leute hinstellen und sie umfallen lassen, um zu demonstrieren, was da passiert. Also natürlich ist dieses Stockbeispiel nicht das, was wir dann im Endeffekt wirklich haben wollen, sondern wir wollen in der Tat natürlich Systeme haben, die erkennen, wenn der Mensch umfällt und nicht der Stock. Ich meine, der Stock kann umfallen, der Mensch kann stehen bleiben und umgekehrt. Also das wäre ein relativ unsicheres System. Wir wollen wirklich erkennen, wenn ältere Menschen stürzen, zum Beispiel in den eigenen vier Wänden. Und das wollen wir dann hundertprozentiger Sicherheit erkennen. Wir wollen es sofort erkennen. Und dann soll eine Kette oder muss eine Kette ablaufen, die dann im Ernstfall letztlich irgendwo im Notfallzentrum, in der Notfallleitstelle der entsprechenden Stadt mündet.
Wie stellt man sich denn vor, dass man erkennt, wenn ein Mensch umfällt? Wie kann man das ganz sicher erkennen?
Also es gibt eine ganz einfache Methode, die können Sie heute schon kaufen, über einen sogenannten Beschleunigungsmesser. Das sind also kleine Chips, die erkennen, wenn eine starke Beschleunigung eines Gegenstandes also festgestellt wird. Und immer wenn eine solche, also starke oder schnelle Beschleunigung stattfindet, während jemand läuft, geht, dann ist das eigentlich ein Zeichen, ein nahezu hundertprozentiges Zeichen, dass er gestürzt ist.
Und wenn er gleich wieder aufsteht und weitergeht?
Ja, dann würde im Grunde eigentlich, also jetzt kommt eigentlich die Interaktion mit dem System zustande. Das heißt also, wenn ein solcher Sturz erkannt wird, dann geht das zunächst mal in einen Computer, der in den eigenen vier Wänden irgendwo steht. Der nimmt dieses Signal auf und er würde jetzt versuchen, über Sprache mit der entsprechenden Person Kontakt aufzunehmen und sie zu fragen, geht's dir gut?
Mhm. Ja.
Wenn die Person antwortet und der Computer versteht das und sagt, ja, also mir geht's okay, ja, dann ist dieser Vorgang im Grunde eigentlich vergessen. Wenn aber die Person nicht reagiert, also wenn sie zum Beispiel ohnmächtig geworden ist, dann würde jetzt der Computer zum Beispiel versuchen, den nächsten Verwandten anzurufen, wenn er die nicht erreicht, vielleicht eine Art medizinisches Kompetenzzentrum oder den Arzt, den Hausarzt, und wenn das auch nicht klappt, dann die Notleitstelle.
Ja.
Bei uns kommt, glaube ich, hier ein Notruf irgendwie durch. Hier piepst einer von diesen Audiorekordern, die wir hier liegen haben. Dann geht die Batterie wohl runter.
Gut, das habe ich soweit verstanden. Jetzt ist aber die Frage, das kam schon rein mit dieser Sprachausgabe, Spracheingabe. Wie weit ist man denn da? Kann man den Menschen verstehen? Ältere Menschen sind ja manchmal auch in der Aussprache nicht so ganz deutlich.
Also das ist ein ganz großes Problem. Nun muss man allerdings dazu sagen, dass diese Systeme, von denen wir reden, müssen notwendigerweise hochgradig individualisiert werden. Das heißt also auf die Gegebenheiten einer bestimmten Person zugeschnitten werden.
Also doch trainieren.
Die müssen trainiert werden, das geht gar nicht anders. Denken Sie daran, also es gibt ja, die meisten älteren Leute haben ja in dem Alter, die wir dort betrachten, haben ja bereits irgendwelche Gebrechen, irgendwelche Defizite.
Wer ist denn eigentlich alt? Kann man das definieren?
Nein, das kann man nicht. Also insofern, das kann man nicht definieren. Und die Unterstützung durch solche Geräte kann natürlich in einem weiten Altersspektrum in Anspruch genommen werden. Also das geht, kann bei 50, 55 losgehen.
Ui.
Und geht dann, ja, und geht dann rauf bis 80, 85. Mhm. Also das Ziel ist einfach, älteren Leuten, die jetzt auch in dem Sinne Risikopatienten sind, die vielleicht schon mal einen Herzinfarkt hatten oder die schon mal einen Schlaganfall hatten, eine solche Unterstützung bereitzustellen.
Was wir da jetzt besprochen haben, das wäre doch eigentlich eine Sache fürs Handy. Also unterwegs sein,
ja. Unterwegs
irgendwas passieren.
Ja.
Das Handy müsste doch da irgendwie helfend sein. Wir haben auf der internationalen Funkausstellung,
ja. Da
haben wir auch einen Beitrag gemacht, da war so ein Nothandy,
ja. Die
man kaufen kann.
Ja.
Und das ist sicherlich ein wichtiger Part, der das Handy spielen wird.
Ja, Sie haben völlig recht. Also das Handy wird insbesondere bei älteren Menschen, die unterwegs sind, also die beim Einkaufen sind, beim Reisen, wird genau eine dieser Funktionen übernehmen. Und es gibt bereits Handys, die also einen solchen Sturzindikator eingebaut haben. Das heißt also, wenn die Person fällt, fällt das Handy mit. Das Handy hat ein Beschleunigungsmesser und erkennt also den Sturz. Das wäre also das ideale Gerät oder zum Beispiel eine spezielle Armbanduhr, die also solche Zusatzfunktionen drin hat. Gibt es zum Teil auch schon auf dem Markt. Aber wir denken auch an ältere Menschen, die in den eigenen vier Wänden leben und die vielleicht gar nicht mehr auf die Straße kommen, die also bereits zum Beispiel Anfänge von Demenz haben. Und wir haben uns von den Ärzten sagen lassen, dass es keine gute Idee ist, solche Menschen zu instrumentieren. Das heißt also, sie mit allen möglichen Apparaten zunächst mal auszustatten, die sie an ihren Armen oder sonst irgendwo tragen müssen. Die müssten ja morgens, wenn sie aufstehen, zunächst mal diese Geräte anlegen. Und das kann man vergessen. Das heißt,
die müssen auch überprüfen, ob genug Akku drin ist oder Batterie drin ist.
Ist ohnehin ein Problem. Also dieser energiebewusste Betrieb von solchen Geräten, dass die Akkus möglichst lange halten. Aber mal unabhängig davon, das ist also auch ein Forschungsthema, unabhängig davon, glaube ich, kann man von einer bestimmten Personengruppe nicht mehr erwarten, dass sie sich morgens erstmal verkabelt, sodass dann diese ganzen Erkennungstechniken dann tatsächlich auch wirksam werden. Also wenn Sie Ihren Sturzindikator nicht anlegen, wenn Sie also vergessen, die Uhr oder das Handy tatsächlich anzulegen, nur dann stürzen Sie eben und es wird nichts erkannt.
Mhm.
Und deshalb wollen wir in dem Hausbereich eigentlich einen anderen Weg gehen. Wir wollen also nicht die Person instrumentieren und verkabeln, sondern wir wollen die Umgebung instrumentieren. Das heißt also, unsere Sensoren sitzen in den Decken, in den Wänden, in den Fußböden und versuchen von dort aus ihre Aufgabe zu tun. Das heißt, der Mensch ist gewissermaßen, der braucht sich um nichts kümmern. Er steht morgens auf wie bisher, läuft durch die Wohnung und es gibt eben unsichtbare Sensorik, die ihn verfolgt, die ihn beobachtet und die zum Beispiel Stürze erkennt.
Ja, vielen Dank. Wir kriegen schon wieder Zeichen aus der Regie. Die Zeit ist abgelaufen von dem Interview. Es geht am Mittwoch los und dann gibt es dann auch ein Endergebnis, irgendwo, was wir irgendwo im Internet finden können.
Ja, mit Sicherheit. Es wird also eine so Proceedings geben, die also regulär von Darkstuhl herausgegeben werden. Da werden die Beiträge, also sämtlicher Teilnehmer, werden also in Kurzform praktisch dort veröffentlicht.
Ja, okay, das schreiben wir bei uns ins Internet rein, wo die Adresse ist.
Auf Wiedersehen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Es gibt schon merkwürdige Methoden, wenn man Geld verdienen will. Da gibt es Leute, die verkaufen Adressen an andere, die wiederum Informationen verbreiten wollen. Worum es hierbei geht? Um Spam. Spam sind also unerwünschte Werbemails, mit denen versucht wird, mich oder jeden, der diese Spam erhält, auf irgendwelche Seiten zu locken. Teilweise sogar mit kriminellen Hintergrund, aber zum größten Teil, um mir dann irgendetwas zu verkaufen, was ich eigentlich gar nicht brauche oder will.
Und dann meistens noch so ein bisschen illegal, ne? Da so diese Viagra-Mittel so ohne Rezept und ohne alles, da kommt jede Menge, läuft da
in die möglicherweise Welt. Auch gesundheitsschädliche
Sachen. Und jetzt haben wir diesen Titel benannt, Spam dich reich.
Schönen guten Tag.
Guten Tag, Wolfgang Back, Wolfgang Rudolf.
Thorsten Urbanski von G-Data, der Pressesprecher. Kann man sich reich spammen?
Es ist gar kein Problem, sich wirklich reich zu spammen. Es ist ein irrer Markt, ein Milliardengeschäft, was mit Online-Kriminalität und Spam verdient wird. Und selbst mit geringstem Zeitaufwand ist es für derartige Spammer möglich, ein sehr hohes Gehalt pro Monat zu erwirtschaften.
Diese Spammer, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Ich sehe immer nur diese unerwünschten Mails bei mir. Zum größten Teil werden sie weggefiltert, aber es kommen immer noch welche an bei mir. Woher haben die Adressen? Wer gibt denen die? Wer sammelt die? Und wer schickt dann an diese Adressen diese Sachen? Und wo ist das Geld da zu sehen?
Das Geld muss man erstmal so sehen, wenn ich also Spam im Auftrag gebe, dann habe ich natürlich eine Ware, die ich verkaufen möchte, so ähnlich wie Werbebriefe, die ja auch versandt werden. Man wundert sich ja auch sehr häufig, was in dem heimischen Briefkasten alles an Zetteln so reinkommt. Und das gibt jemand in Auftrag, der Ware verkaufen möchte. Echte Ware oder halt Betrugsdelikte, die dort stattfinden. Aber wie kommen die an die E-Mail-Adressen? Das heißt, die sammeln die E-Mail-Adresse. Es gibt also
Die selbst oder kaufen die?
Spammer selber, das heißt die Botnetzbetreiber, wenn man davon ausgeht, Botnetzbetreiber, die sammeln die. Das heißt, die sammeln derartige E-Mail-Adressen im Millionen-Package. Und die Leute, die ihre Waren über Spam verkaufen wollen, die kaufen bei diesen Spammern so ähnlich wie bei einem Discounter, kaufen die wirklich zu Schnäppchenpreisen, kaufen die derartige E-Mail-Adressen und auch die Dienstleistung des Versands.
Herr Urbanski, ganz kurz eine Schleife. Sie haben von Botnetzbetreibern gesprochen. Was sind Botnetzbetreiber?
Botnetze sind weltweit diese Netzwerke von gekaperten PCs, das heißt, wo die Leute gar nicht mitbekommen, dass sie ein Schadprogramm auf ihrem Rechner haben und ihr Rechner, sobald man online geht, zum Beispiel benutzt wird, um diese Werbe-E-Mails mit zu versenden.
Das heißt also,
Millionennetzwerke.
Wenn auf meinem Rechner jetzt von außen irgendwie eine Art Trojaner, nicht der mit der Bundesflagge, sondern ein anderer da installiert wird, dann könnte mein Rechner wie so ein Zombie fernbedient werden und verwendet werden, um da irgendwelche Sachen zu verschicken, von denen ich gar nichts weiß.
Absolut richtig.
Das heißt, da gibt es dann Listen von irgendwelchen Leuten, die betreiben dann diese Botnetze. Das heißt, die betreiben Rechner, die sie gar nicht sehen, die sie nicht kennen, die denen nicht gehören.
Das ist richtig. Das heißt also, sie nutzen ihre Ressourcen zu Hause, sozusagen ihren Privat-PC, sind eingebunden in dieser großen Community, dieser Botnetze, also das heißt sozusagen als, wie Sie schon richtig sagten, als Zombie-PCs. Sie kriegen es gar nicht mit, dass der etwas macht, der genutzt wird für einen Versand von Spam, für eine Attacke auf zum Beispiel Online-Shops. Das kriegen Sie alles gar nicht in dem Fall mit.
Okay, so jetzt gibt es also diese Botnetzbetreiber, die gekaperte PCs zur Verfügung haben und die bieten ihre Dienstleistungen an. Ist das so richtig?
Das ist richtig. Also das heißt, es ist wirklich ein Geschäftsmodell. Es wird eine Dienstleistung wird angeboten in unterschiedlicher Form. Es gibt
Kann man das irgendwo lesen?
Es gibt natürlich Foren, verbotene Foren, das heißt, wo diese angeboten werden, diese Dienstleistungen, wo man Kontakt mit diesen Personen sozusagen aufnehmen kann. Und dort gibt es dann auch, wenn man nachfragt, Angebote, wie teuer jetzt zum Beispiel der Versand von 20 Millionen Spam-Mails, wie teuer das ist. Das heißt, wie der Preis dort aufgebaut ist, welche Dienstleistung man noch erwerben kann, etc.
Jetzt lese ich da hier in dem Ablauf, dass es eigentlich problemlos sei. Selbst die Minijobber unter den Spammern verdient bei einem monatlichen Arbeitsaufwand von nur 20 Stunden problemlos 7.000 Euro. Ist eine gute Nummer, ne? Oder?
Das ist eine gute Nummer. Das ist ja noch sehr, dass man diese Teilzeit-Spammer sich sozusagen anschaut, die es in der Form natürlich gibt, aber natürlich muss man sehen, es ist eine ganze Industrie, die dahinter hängt. Das sind also Unternehmen, kann man sagen, mit 20, 30 Mitarbeitern. Also wenn man sich anschaut, 7.000 Euro, wie kommen die zustande? Wir haben die Rechnung aufgemacht, das heißt 20 Millionen Spam haben wir herausgefunden, dies zu versenden. Es ist gar kein Problem, das für 350 Euro zu bekommen. Das heißt, der Versand dieser 20 Millionen Spam-Mails, dieses Werbemülls, ist also locker möglich in 20 Minuten oder weniger, komplette Geschäftsablauf. Das heißt, sie sind in der Lage, mit 20 Stunden pro Woche, das heißt nur für den Versand und auch Kontaktpflege, Kundenpflege, dort also 7.000 Euro im Monat zu erwirtschaften.
Etwas pervertiert kommt mir vor, dass ich ein Starterpaket erwerben kann, für Preisbewusste lese ich da, bei dem ich dann als Do-it-yourself im Eigenversand etwa 5 Millionen E-Mail-Adressen bekomme und gerade mal 140 Euro bezahle. Das heißt, ich bekomme 5 Millionen E-Mail-Adressen, habe noch eine Anleitung, wie ich jetzt meine Spams verschicken kann und zahle dafür nur 140 Euro. Ist das wahr? Gibt es sowas wirklich?
Das ist richtig. Es muss also auch in diesem Bereich muss man sich das anschauen, dass es natürlich auch einen Wettbewerb gibt. Habe ich ein Überangebot, gehen die Preise natürlich auch nach unten. Und es gibt halt so gesagt so ein Do-it-yourself-Tool, wo ich den Versand selber bestimmen kann, was im Prinzip zu welchem Zeitpunkt verschickt wird. So ähnlich, als wenn man im Baumarkt geht und sich seine Schrankwand selber bauen möchte. So bieten die natürlich die kleinste Dienstleistung an für roundabout 140 Euro. Aber auch noch sehr weitergehende Dienstleistungen, wie zum Beispiel, dass man etwas buchen kann wie Angriff auf einen Mitbewerber, damit er also im Internet, zum Beispiel ein Onlineshop, nicht erreichbar ist. Gleichzeitig aber auch der Versand von Spam-Mails zu dem gleichen Produkt, was ich auch anbiete und der Mitbewerber auch.
Jetzt waren Sie bei der Rechnung, wie man auf 7.000 Euro pro Monat kommt. Wenn also jemand 20 Stunden im Monat arbeitet als Minijob-Spammer,
genau,
und hat dann, was weiß ich, 20 Aufträge, also jeden Arbeitstag im Monat einen Auftrag, dann kommt er auf etwa 400 Millionen Spam-Mails und das bringt ihm dann diese fette Beute?
Das ist richtig. Das bringt ihm diese fette Beute von sage und schreibe für 20 Arbeitsstunden im Monat, das ist der reine Versand, und Kundenbetreuung bekommt er 7.000 Euro. Das ist ja einfach. Man kann mal verrechnen, 20 Aufträge, a circa roundabout 350 Euro, 20 Millionen Spams, ergibt dann 7.000 Euro. Ich finde eine recht staatliche Summe für diesen doch sehr geringen Arbeitsaufwand.
Jetzt reden wir ja von etwas Illegalem. Was ist denn jetzt, wenn ich versuche, die IP-Adresse rauszukriegen? Das nützt mir wahrscheinlich gar nichts, oder?
Das wird Ihnen nicht sehr viel nützen, denn diese Spammer arbeiten natürlich verteilt weltweit, beziehungsweise wird der Versand der Spam-Mails läuft ja über die gekaperten Rechner.
Das heißt, dass ich, wenn ich so ein gekaperter Rechner bin, irgendwann von Kadi muss, weil ich Spam versandt habe, obwohl ich gar nichts damit zu tun habe.
Das wird Ihnen eher weniger passieren. Also das ist auch noch in dem Fall der Form auch noch nicht vorgekommen. Dass also jemand, der halt Spam mit versandt hat, ein Privatmann in dem Fall, dort also belangt wird. Denn die Adresse ist natürlich für den Endkunden, der diese E-Mail, dieses Spam bekommt, natürlich auch nicht zu sehen.
Wenn ich mir jetzt also 10 Millionen E-Mail-Adressen kaufe, die ich für ab 100 Euro sowas bekommen kann, ist das eine Sache. Aber wenn ich jetzt irgendwo was Wertigeres haben will, in Anführungszeichen, das heißt also Accounts für Online-Spiele, Kreditkarteninformationen, PayPal-Accounts und so weiter, die kann ich ja auch kaufen. Was kosten die denn?
Also interessanterweise haben wir festgestellt, dass, was man auch immer so denkt, Kreditkarteninformationen, dass das also das Hochwertigste sei, ist nicht an dem. Das heißt, für die Top 5 der Online-Spiele, nehmen wir jetzt zum Beispiel World of Warcraft, die ich dort also auch erwerben kann, zahle ich durchschnittlich 6 Euro pro World of Warcraft Account. Im Vergleich dazu, Kreditkarteninformationen bekomme ich schon bereits für 3 Euro. Das ist also, wie gesagt, ein wirklich inflationärer Markt. Das heißt, das, was im Augenblick gut läuft, das wird auch verkauft. Wobei man auch sagen muss, es wird nicht ein einzelner Account oder eine einzelne Kreditkarteninformation verkauft, sondern es werden auch so Pakete verkauft.
Jetzt haben wir ja nicht umsonst bei G-Data angerufen. Jetzt kommt mal die Frage, kriege ich sowas weg mit der Virensoftware oder Malware-Software?
Also mit einem G-Data-Produkt bekommen Sie das natürlich weg. Das heißt, wenn Sie dort das scannen, wir aktualisieren ja auch stündlich die Signaturen, beziehungsweise ist auch sehr wichtig, dass die Leute eine aktive Firewall weiterhin anhaben. Deswegen sind zum Beispiel Online-Gamer oder waren Online-Gamer bis zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch immer beliebte Opfer, denn die schalten ihre Firewall aus. Sie konnten damit früher nicht spielen. War für uns ein Grund, jetzt ein Produkt in dem Bereich rauszubringen.
Ich kriege in letzter Zeit immer wunderbare Angebote. Und zwar gibt es einen Herrn Breuer in Südafrika, der hat ein Konto über 12,5 Millionen Dollar. Und der ist gestorben. Und jetzt braucht man, um da ranzukommen, eine ausländische Person. Das sei ich. Ich kriege dann 30%. Von diesen 12,5 Millionen sind 3,5 Millionen ungefähr.
Wie viel musst du vorher bezahlen dafür?
Das weiß ich noch nicht, weil ich die E-Mail noch nicht zurückgeschrieben habe. Wahrscheinlich kommen da Gebühren auf und dat. Und das kriege ich fast jeden Tag, dieses Ding.
Klar.
Das ist doch besser als 7.000 Euro, 3,5 Millionen.
Natürlich, aber Sie werden natürlich diese 3,5 Millionen nie erhalten. Es geht ja aber natürlich auch einfach darum, Ihre Kontoinformationen zu haben.
Genau. Okay, vielen Dank. Herr Urbanski, wie lange arbeiten Sie noch bei G-Data? Wann machen Sie sich selbstständig mit dem Wissen, was wir haben?
Okay. Wir sind auf der guten Seite, also wir werden in keinem Fall
wieder die Seite. Ich ziehe die Frage zurück. Schönen Dank für das Gespräch.
Ein guter Mensch.
Dankeschön.
Wolfgang, du hast hier auf den Ablauf etwas geschrieben, das kleinste Radio aus Nanoröhrchen. Also das kleinste Radio besteht aus einer Nanoröhre. Das ist das, was ich weiß. Das meinst du sicherlich auch.
Ja, ja, das soll ja, glaube ich, eine Milliarde mal kleiner sein, wenn man so irgendwie so sich anschaut.
Ja, gut, ich meine, die nehmen dann eine große Holzkiste, so wie die ersten Radios aussahen und sagen dann, der milliardste Teil davon ist das.
Also, das klingt ein bisschen sehr, sehr abenteuerlich, wenn man das noch nie gehört hat. Wieso soll ein Nanoröhrchen, was nur nanomäßige Ausdehnungen hat, so wie ein Teil von einem Menschenhaar?
Das ist ganz einfach. Du bist ja hier im CC2 und hier wird dir das alles erklärt. Du wirst es gleich wissen.
Deshalb kommt jetzt der Westerweller. Und erzähl uns was.
Ganz genau. Also diese Nanoröhrchen, das sind Kohlenstoffröhrchen. Das sind eigentlich so Universalgenies, die irgendwie alles können in der Physik, in der Chemie. Und hier geht es jetzt darum, dass man solche kleinen Rohre herstellt, die in der Wellenlänge da liegen, wo unsere Rundfunkwellen sich bewegen. Dieser erste Empfänger, den man da gebaut hat, der arbeitet bei 251 Megahertz. Und 251 Megahertz.
Ist doch gar kein Radio.
Also Radio ist ja nicht nur das, was du auf dein Dings da zum Einschalten hast, sondern Radio wird ja das gesamte Band genannt. Und das Radioband geht ja irgendwo ganz unten bei, unterhalb von Langwelle los. Und wenn man jetzt die Strukturgröße dieser Nanoröhrchen auf diese Wellenlänge abstimmt, dann fangen die an zu schwingen. Man kann die aber auch noch verändern, abstimmen. So, und das Geniale dabei ist, die fangen an zu schwingen und sind dann gleichzeitig Empfänger, Abstimmverhalten, Bandbreite kann man damit einstellen und demodulieren das Signal. Sowohl Frequenzmodulation wie auch Amplitudenmodulation. Die werden einseitig irgendwo befestigt und das andere Ende ist frei im Raum, fängt an zu schwingen. Es muss im Vakuum sein, zwingend. Dann hat man eine Elektrode, die bei dem freischwingenden Teil des Stückchen entfernt ist, ganz, 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 ganz wenig, irgendwo im Nanometerbereich. Dann ändert sich das Feld da drin, denn es wird von außen eine Spannung angelegt. Und diese Feldänderung wiederum, die wird erkannt und das wird verstärkt und einem Lautsprecher zugeführt und schon hat man ein Radio. Umkehren kann man das Prinzip auch. Man kann auch Schwingungen zuführen und dann hat man einen Sender. So, und wenn man sich vorstellt, dass so ein Nanoröhrchen ungefähr von der Dicke ein Zehntausendstel eines menschlichen Haares ist, dann kann man sich auch vorstellen, was künftig möglich sein wird. Problem ist nur, Energie heranzubringen an diese kleinen Teile. Da gibt es wiederum mit Kohlenstoff Nanoröhrchen-Experimente, Versuche, die erfolgversprechend sind, dass man Siliziumkristalle dort einschleust in diese Röhrchen und dann arbeiten diese Teile als Photozelle. Wirkungsgrad liegt im Moment bei, ich glaube, maximal 3,4%. Nächstes Problem ist, dass man Leiter hat, die so dünn sind, dass man da überhaupt Energie heranbekommt. Auch da arbeitet man mit sehr erfolgversprechenden Aussichten im Moment. Und diese Leiter selbst können übrigens durch Schwingungen wiederum selbst Strom erzeugen. Also ein Forschungsgebiet, welches ganz interessant ist.
Und ganz neu ist?
Nee, noch nicht. Also die ersten Ergebnisse waren Anfang des Jahres da. Man forscht da seit 5, 6 Jahren in diese Richtung. Und ich denke, wenn wir uns vorstellen, dass die Funktion eines Radios irgendwann einmal so verschwindend klein ist, dass wir das in unsere Blutbahnen bringen können, dass das irgendwo in eine Zelle...
Musik hören.
In der Blutbahn. Vielleicht kannst du ja auch deinen Zuckerspiegel dann einfach messen.
Musikalisch abfragen.
Quatsch nicht. Und das wird dann per Funk nach außen übertragen als Sender. Ja, das
super,
meine ich doch.
Super. Ich habe auch gelesen, also dass man diese Nanoröhrchen durchaus gut benutzen kann, wenn man riesen Displays machen will, dass man die quasi hinter die eine Bildröhre setzt, also in dieser Technologie hinter den Bildpunkt, und man braucht ja dann diese Abtastfunktion nicht mehr, weil das alles selbst Elektrodenemittierer sind.
Ja, also das ist eine Technologie. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu, sehr viel auf uns zu. Nochmal zu den Grenzdaten, also rein rechnerisch ist es möglich, von 40 MHz bis 400 MHz etwa die Sache im Moment zu beherrschen, dass man also Empfänger baut, die in diesem Bereich arbeiten und genauso gut auch Sender. So, und das ist eigentlich 40 MHz ist Kurzwelle, nahe UKW. Und 400 MHz ist weit über das, was ein normales Radio hat, raus. Das ist also oberhalb des 70 Zentimeter Bandes.
Man müsste mal so eine Einspielung kriegen, erzeugt von einem Nanoröhrchen. Müsste ich mal in San Francisco anrufen, da gibt es nämlich ein Institut, die kamen mit dieser
Meldung. Berkeley.
Ja, Berkeley, dass sie irgendwie ein Radio gebaut haben, was mit einem Nanoröhrchen funktioniert.
Also Aufnahmen davon vom Elektronenmikroskop, die gibt es. Da kann man sehen, wie abgestimmt wird und so etwas. Aber was andere, die haben irgendwelche klassische Musik übertragen. Die wird ja dafür immer genommen.
Ist wahnsinnig, was es doch noch für Neuigkeiten gibt. Man sollte ja meinen, wir haben so langsam mal alles Mögliche so entdeckt und gefunden. Immer wieder tut sich was Neues auf und ich finde es ganz toll, was da noch auf uns zukommt. Hoffentlich erleben wir das noch alles.
Alles werden wir nicht erleben, aber wir erleben noch ein bisschen was. So ein Teil müssen wir uns mal ansehen, werden wir mal sehen, ob wir da Informationen darüber bekommen und dann werden wir nochmal berichten, vielleicht auch so etwas, wenn es ansehbar ist, im Fernsehen zeigen.
Und toll wäre es ja auch, wenn der Podcast darüber laufen würde.
Über
Nanoröhrchen. Nanoröhrchen gesteuerter Podcast CC2. Super, ne? Das war's übrigens für heute.
Wir sind grad, am was, Ende. Was bringt denn das jetzt?
Was bringt denn klein, das? Ganz klein.
Ah ja.
In der Blutbahn.
In der Blutbahn. Ja. Podcast in der Blutbahn. Ja. Der geht mir unter die Haut, dieser Podcast.
So, das war's dann für heute. Der Daumen ist tot, müssen Sie uns glauben.
Muss und oben,
ist Böb, zickezack, hoi, hoi, hoi.
Das lassen wir einfach so stehen.
Feigling.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.